CO2-Emissionen im Verkehr sinken, und zwar massiv. Insgesamt sinken die direkten CO2-Emissionen im Verkehr um 77% gegenüber dem Bezugsjahr 1990, beim Pkw-Verkehr sogar um über 80%. Große Fortschritte gibt es bei dem Ziel, die Straße CO2-neutral zu machen. Noch nie hat eine Prognose eine so starke Emissionsreduktion gezeigt wie diese. Und das bestärkt, dass der eingeschlagene Weg fortzusetzen ist.
Das war Verkehrsminister Volker Wissing, der gerade die Verkehrsprognose 2040 vorgestellt hat. Was es damit auf sich hat und mit der massiven Reduktion von CO2-Emissionen im Verkehr, von der er spricht, darüber reden wir jetzt gleich hier in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der taz und sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Nachrichten aus Klimapolitik, Klimaentwicklung und der Forschung. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz von der taz. Hi Susanne.
Hallo. Ihr hört die Folge vom 25. Oktober und wir sprechen heute darüber, welche Verkehrsmittel in Deutschland wohl 2040 über die Straßen und Schienen fahren und wie klimafreundlich das wird. Dann geht es um die weltweit erste Verfassungsbeschwerde zum Stopp des Artensterbens, die diese Woche in Deutschland eingereicht wurde. Und zum Schluss geht es darum, dass viele HausbesitzerInnen den Zustand ihres Hauses ganz falsch einschätzen und damit der klimafreundlichen Wärmewende im Weg stehen.
Ja, sehr interessante Themen haben wir diesmal. Es geht bei jedem Thema um die ganz großen Problemfelder beim Klimaschutz, um die ganz großen Baustellen. Wir fangen an mit dem Verkehr. Hier hat sich aus Klimasicht ja fast noch gar nichts getan in den letzten 35 Jahren. Die CO2-Emissionen sind, naja, ungefähr noch genauso hoch wie 1990. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. Umso gespannter konnte man sein, was in der sogenannten Verkehrsprognose 2040 drinstehen wird. Die Verkehrsminister Volker Wissing am Donnerstag in dieser Woche vorgestellt hat. Denn ja, in dieser Prognose geht es darum, wie der Verkehr in Deutschland in 15 Jahren voraussichtlich aussehen wird. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an.
Zunächst mal zur Einordnung. Diese Studie ist jetzt nicht nur irgendein Papier, wo Fachleute ja irgend so eine Abschätzung vornehmen, wie sich das Verkehrsaufkommen nun entwickeln wird in den nächsten Jahren, sondern das ist ja einfach ein sehr wichtiges Dokument. Also was in dieser Prognose drinsteht, ist die Grundlage für die künftige verkehrspolitische Planung der Bundesregierung. Also die dient dazu, festzulegen, wie viele Straßen man zum Beispiel braucht, wie viele Schienen, wie viele Fahrradwege, wie viel neu gebaut werden soll und so weiter und so fort. Also ja, wirklich ein wichtiges Papier, weil solche Prognosen werden in Deutschland ungefähr alle 10 Jahre gemacht und daraus leitet sich dann beispielsweise auch der Bundesverkehrswegeplan ab. Tolles Wort. Und ja, habt ihr aber vielleicht schon mal gehört, denn das ist das Dokument, in dem es um Aus- und Neubau von eben Verkehrswegen geht. Und Verkehrswege in dieser Abstraktion ist der Überbegriff für Straßen, aber auch für Schienen und Wasserstraßen. Genau.
Ob es wirklich eine gute Idee ist, sich in der Verkehrspolitik an einer Prognose zu orientieren, die ja naturgemäß mit vielen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten verbunden ist, darüber reden wir gleich. Aber zuerst schauen wir uns die Ergebnisse der Prognose mal an. Um es ganz einfach zu sagen, die Studie rechnet mit einer deutlichen Zunahme des Verkehrs auf allen Ebenen, auf der Straße, auf der Schiene, auch beim innerdeutschen Flugverkehr.
Es gibt da nur eine Ausnahme, nämlich bei den Wasserstraßen. Da wird mit einem Rückgang der Gütertransporte gerechnet. Und zwar durch die Energiewende, weil in den kommenden Jahren weniger Kohle, Koks und Mineralölprodukte transportiert werden müssen, für die sich eben der Schifftransport besonders gut eignet. Und während die Gütertransporte per Lkw oder auf der Schiene laut der Studie eben deutlich ansteigen werden. Und jetzt kommt der Clou. Trotz dieser, wie gesagt, deutlichen Zunahme des Verkehrs geht die Studie davon aus, dass die CO2-Emissionen insgesamt stark sinken werden. Und zwar um 77%. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr viel, wenn man bedenkt, also im Vergleich mit der Vergangenheit, ne, wenn man bedenkt, dass bislang noch fast gar nichts passiert ist an Reduktion, obwohl die Senkung natürlich ganz dringend nötig ist. Und ja, jetzt geht das Verkehrsministerium also offenbar davon aus, dass in nur 15 Jahren ein Minus von mehr als 3/4 der Verkehrsemissionen geschafft sein wird. Und die spannende Frage ist dann natürlich, wie soll das denn zustande kommen? Also von welchen Annahmen geht diese Prognose aus?
Ja, das ist wirklich spannend. Ich habe in die Studie reingeguckt, denn als Volker Wissing die Prognose vorgestellt hat, ja, da hat er nicht gesagt, wie das geht, dass die Emissionen so stark sinken. Aber in der Studie, da steht's drin und ja, es ist demnach alleine die Antriebswende, die diese erstaunliche CO2-Reduktion erbringen soll. Also das, wo KlimaschützerInnen immer sagen, nee, das reicht auf keinen Fall, es muss auch weniger Autos geben, es muss weniger Verkehr geben. In der Prognose ist es anders. Da wächst der Pkw-Bestand sogar noch um 9%, aber von den über 50 Millionen Autos, die dann rumfahren, laut Prognose, sind sage und schreibe 34 Millionen E-Autos. Und wenn man die CO2-Emissionen im Verkehr so weit runterbringen will, wie es das Klimaschutzgesetz vorschreibt, nämlich um 88% bis 2040, nicht nur 77%, dann müssten es sogar 42 Millionen E-Autos sein. Oder alternativ, das steht auch in der Studie drin, alternativ müsste der Anteil von E-Fuels im Verkehr extrem ausgeweitet werden. Ob das jetzt alles wirklich realistische Annahmen sind, na, da würde ich einige dicke Fragezeichen dahinter machen.
Und da zeigt sich dann auch das Problem mit dem Prognoseansatz. Die vielen Annahmen und Prämissen, von denen die Verkehrsprognose 2040 ausgeht, die können eintreffen, aber es kann eben auch ganz anders kommen. Und teilweise sieht es aktuell eigentlich so aus, als käme es ganz anders. Also zum Beispiel die Ziele, was Elektromobilität, also die Verbreitung von E-Autos angeht, die werden ja bisher überhaupt nicht eingehalten oder sieht zumindest nicht danach aus. Genau, das heißt, ich glaube, du setzt da das Fragezeichen an die richtige Stelle. Aber die Planungen, die auf dieser Grundlage dann vorgenommen werden, die haben eben Bestand und sind dann nur noch ganz schwer zu ändern. Also dieser Prognoseansatz, der ist einfach mit ziemlichen Unsicherheiten behaftet und der ist ziemlich unflexibel. Und nicht zuletzt lässt er auch wenig Raum für Gestaltung. Und das ist ein erhebliches Problem, denn wir haben ja Ziele, also Klimaziele und auch Naturschutzziele, oder dass der Flächenverbrauch oder die Versiegelung zurückgehen sollen. Und da wäre es natürlich besser, diese Ziele, also das, wohin wir wollen, ins Zentrum der Planung zu stellen, wenn es um Infrastrukturprojekte geht wie Straßen. Und das am besten von Anfang an. Also so zu planen, dass wir eben unsere Ziele auch erreichen können.
Ja, genau. Und damit es nicht so viele Zielkonflikte dann gibt, wie es heute oft der Fall ist. Ne? Wir kommen zu unserem zweiten Thema, nämlich zum ersten Mal steht die Frage im Raum, ist Deutschlands Umgang mit dem Artensterben verfassungswidrig? Also beziehungsweise es gibt die erste Verfassungsbeschwerde zu diesem Thema und zwar vom BUND. Der Umweltverband sagt sogar, es sei die weltweit erste Klage bei einem obersten Gericht, die auf eine bessere Naturschutzgesetzgebung hinwirkt. Wenn es ganz spezifisch um die Klimakrise geht, sieht es anders aus, teilweise auch sehr erfolgreich. 2021 hat ja zum Beispiel das Deutsche Bundesverfassungsgericht die damalige Bundesregierung zur Verbesserung des Klimaschutzgesetzes gezwungen. Aber dieser Fokus auf Naturschutz, auf Artenvielfalt und Artensterben, der ist neu.
Ja, das ist, wenn man so will, Der ganzheitlichere Ansatz, ne? Also denn Klimakrise und Artensterben hängen ja zusammen, also verschärfen sich gegenseitig. Die Erderhitzung ist dafür verantwortlich, dass Lebensräume für viele Arten schrumpfen. Das betrifft nicht nur den Menschen, sondern eben auch andere. Also sie ist ein wichtiger Grund für das Artensterben. Und auf der anderen Seite ist unser Klimasystem wahnsinnig abhängig von allen möglichen Tieren und Pflanzen, weil sie auf die eine oder andere Art Kohlenstoff binden. Also Wälder sind da, glaube ich, das bekannteste Beispiel, aber es gibt auch weniger bekannte Effekte. Ich habe mal mit einem Biologen ein Interview geführt, der daran geforscht hat, wie wichtig zum Beispiel Wale sind für den Kohlenstoffkreislauf, weil ihr Kot quasi sowas wie Eisendünger ist für Phytoplankton. Also für kleine Einzeller im Meer, die auch Kohlenstoff binden. Und die Wale selbst lagern in ihren ja oft sehr großen Körpern auch Kohlenstoff. Und wenn die dann sterben, dann sinkt der halt auf den Meeresboden und da bleibt der dann auch erstmal. Also es waren jetzt nur so einzelne Beispiele, es gibt noch viel mehr. Aber klar ist auf jeden Fall, die Klimakrise befördert das Artensterben, aber das Artensterben wiederum auch die Klimakrise.
Ja, und was will der BUND denn jetzt eigentlich erreichen? Wie gesagt, gab es schon Verfassungsbeschwerden in Bezug aufs Klima, die erfolgreiche von 2021, aktuell auch wieder welche, über die noch nicht entschieden ist. Und da geht es immer darum, dass das Klimaschutzgesetz nicht ausreicht bis hin zur Verfassungswidrigkeit. Im aktuellen Fall sagt der BUND, der Gesetzgeber muss überhaupt erstmal ein umfassendes Schutzkonzept zum Erhalt der Biodiversität beschließen. Und natürlich will die Umweltorganisation mit der Klage auch Öffentlichkeit für das Thema schaffen.
Ja, ein umfassendes Konzept. Also es gibt schon ein Naturschutzgesetz und eine Artenschutzverordnung, aber die Ursachen fürs Artensterben, die sind eben vielfältig. Also so dass auch in anderen Gesetzen was passieren muss. Also zum Beispiel im Klimaschutzgesetz. Denn der Klimawandel ist, wie gesagt, eine wichtige Ursache für das Artensterben. Eine andere ist die Landwirtschaft, für die wird viel natürliche Fläche umgewidmet, eben in Äcker, und dann sind aber die natürlichen Lebensräume weg. Außerdem werden Chemikalien eingesetzt als Dünger, als Unkrautvernichter und so weiter. Das wirkt sich zum Beispiel auch auf die Wasserzusammensetzung aus, also auf die Lebensgrundlagen für Arten.
Ja, und wahrscheinlich müsste man auch den Verkehrsbereich dazu zählen mit dem Neubau von Straßen, was ja auch weiter geplant ist, wie wir gerade gehört haben. Ja, also die Klageschrift, die ist 144 Seiten lang. Der BUND argumentiert, dass die Bedrohung der Biodiversität sogar schon weiter fortgeschritten sei als beim Klimawandel. Daher sei auch die Dringlichkeit raschen gesetzgeberischen Handelns noch höher. Die biologische Vielfalt erbringe eine Vielzahl wesentlicher Leistungen für Lebewesen, etwa die Gewährleistung der Widerstandsfähigkeit und Stabilität von Ökosystemen, die Regulierung des Klimas, die Bestäubung in der Lebensmittelproduktion, die Reinhaltung von Luft und Wasser, die Ermöglichung der Bodenbildung und den Schutz vor Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Erosion. Na, und die Fähigkeit, all diese Leistungen zu erbringen, haben Ökosysteme gewiss schon in gewissem Maße eingebüßt, denn das Artensterben ist eben schon in vollem Gange. Um nur ein Beispiel zu nennen, in den vergangenen 3 Jahrzehnten ist die Zahl fliegender Insekten in deutschen Schutzgebieten laut der Klage um 75% zurückgegangen. Ich glaube, diese Zahl kennt jeder mittlerweile und jede.
Rechtlich argumentiert der BUND mit den Grundrechten auf Leben, Gesundheit und Eigentum in Artikel 2 und 14 des Grundgesetzes. Und zudem seien alle Freiheitsrechte der Menschen gefährdet, wenn der Staat in Zukunft abrupt umsteuern müsse, weil er eben wirksame Maßnahmen zu lange aufgeschoben hat. Angeführt werden außerdem das Staatsziel auf Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Artikel 20a. Und das UN-Abkommen über die biologische Vielfalt von 1992. Und aus all diesen Artikeln und Passagen, daraus ergeben sich eben Schutzpflichten, argumentiert der BUND, die der Staat jetzt bisher nicht ausreichend erfülle. Es gibt auch ein Positivbeispiel, das der BUND gelten lässt, wo es in die richtige Richtung geht, nämlich die im Sommer beschlossene EU-Renaturierungsverordnung. Doch auch diese enthalte immer noch zu viele Ausnahmen und sei bestenfalls ein Anfang.
So, und ist das jetzt aussichtsreich? Also es kann sein, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber ein Unterlassen attestiert und ihn ganz allgemein zur Nachbesserung auffordert. Es kann aber auch sein, dass die Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe als unzulässig abgelehnt wird. Und das liegt daran, dass niemand eine gegenwärtige Verletzung seiner Grundrechte geltend machen kann. Also so ein bisschen versucht wurde das. Die Verfassungsbeschwerde wurde von 3 BUND-Gliederungen eingereicht, aber auch von 5 Privatpersonen. Und die argumentieren jeweils mit Einschränkungen. Also zum Beispiel eine Asthmatikerin, die rechnet mit Folgen für ihre Gesundheit, bleibt aber ein bisschen vage. Ein Biologe, der die Klage übrigens durch eine Großspende ermöglicht hat, der bedauert, dass er seine Faszination für die Vielzahl der vorkommenden Arten nicht mehr an seine Kinder und Enkel weitergeben kann. Es ist natürlich die Frage, ob das Verfassungsgericht das als Grundrechtsverletzung anerkennt.
Auf der anderen Seite war das auch 2021 bei dieser großen Klimaklage wirklich ganz ähnlich. Also ich weiß noch, da haben wir am Tag vor der Entscheidung alle gesagt, komm, schade, aber ach, das wird doch eh nichts, da müssen wir gar keinen großen Platz in der Zeitung einplanen. Und dann wurden wir echt überrascht, damit, dass das Gericht eben erwartbare Freiheitsrechtsbeschränkungen in der Zukunft anerkannt hat, nicht nur in der Gegenwart. Und das kann hier auch wieder der Fall sein. Und ja, du hast das vorhin schon gesagt, nebenbei verschafft so ein Prozess dem Thema natürlich auch Aufmerksamkeit, selbst wenn die Klage nicht durchkommt. Und das wird natürlich auch zum Kalkül des BUND dazugehören.
Wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema und es geht um die Wärmewende. Also darum, wie wir die ganzen fossilen Heizungen gegen Erneuerbare austauschen und die Häuser so gut dämmen, dass insgesamt weniger Heizenergie gebraucht wird. Eine Umfrage hat sich die Rolle der HauseigentümerInnen angeguckt, beziehungsweise bei 2000 repräsentativ ausgewählten BesitzerInnen deren Haltung erfragt. Und das hat, wie ich finde, ein paar wirklich spannende Ergebnisse gebracht. Hinter der Umfrage stecken die Initiative Klimaneutrales Deutschland sowie die Repräsentanz Transparente Gebäudehülle. Das Interessanteste war für mich, die meisten der Befragten wussten gar nicht, welchen Energieeffizienzstandard ihr Haus hat. Und tendenziell haben sie sich eher in den guten und sehr guten Effizienzklassen A bis D verortet. Würde ich wahrscheinlich auch genauso machen, wenn ich ein Haus hätte. Nur etwa 13% der Befragten sortierten bei der Umfrage ihre Häuser in die schlechten Effizienzklassen E bis H ein. Aber genau in diesen wenig effizienten Klassen befinden sich eben in der Realität 68% des Wohngebäudebestands, also gut 2/3.
Genau. Und gleichzeitig stellte die Umfrage eben ein Zögern bei der Haussanierung fest.
Ja, kein Wunder.
Und kein Wunder, genau. Aber das ist ja aufschlussreich, denn oft reden wir darüber, ob es genug Förderung für Dämmung oder für Wärmepumpen oder so gibt. Also ob sich das alle leisten können. Und das ist auch mit Sicherheit weiter ein total wichtiger Punkt und ein total wichtiges Thema. Aber diese Zurückhaltung, die beruht eben zum Teil offenbar auch auf diesen falschen Einschätzungen. Also etwa 80% der Befragten gaben an, ihre Häuser seien in einem guten Zustand und müssten eher nicht saniert werden. Und dabei muss sich ja da ganz viel tun in diesem Bereich. Also die jährliche Sanierungsrate, die bleibt hartnäckig unter der 1%-Marke. Also das heißt, weniger als 1% der Gebäude in Deutschland wird pro Jahr energetisch saniert. Und als nötig gelten aber mindestens 2%. Also das heißt, da muss mehr als eine Verdopplung stattfinden.
Ja, das ist ja schon seit sehr vielen Jahren genauso. Ne?
Genau.
Finanzielle Sorgen scheinen aber übrigens durchaus eine Rolle zu spielen. 7 von 10 Befragten gaben an, dass sie keinen Kredit für die Sanierung aufnehmen möchten, 6 von 10 erklärten, sie könnten sich die Investitionen nicht leisten. Interessant finde ich aber auch, wer laut der Umfrage schon mal Fördermittel zur energetischen Sanierung in Anspruch genommen hat. Das waren nämlich insgesamt nicht die Mehrheit, aber unter den HausbesitzerInnen mit hohem Einkommen waren es deutlich mehr als unter denen mit geringem Einkommen.
Ja, da kann man jetzt spekulieren, ne? Also, dass Menschen mit viel Geld vielleicht generell besser in so Finanzberatungsstrukturen eingebunden sind und einfacher von solchen Förderoptionen erfahren. Auf jeden Fall nehmen die Menschen, die die staatlichen Hilfsgelder besonders bräuchten, sie offenbar eben deutlich seltener in Anspruch. Also das heißt, auch bei der Förderung muss die Politik auf jeden Fall weiter ansetzen, um die Wärmewende voranzubringen, aber eben auch bei Information und bei Beratung.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns auch gerne eine Bewertung und ein Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Rainer Zöller und Thomas Runge, die in dieser Woche für das Klima-Update gespendet haben. Dankeschön und ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.